Okay, super. Ja, wie erwartet, reges Interesse zu Pers Vortrag zu den neuesten Errungenschaften an der finnischen IMAP-Front. Für mich persönlich eine Ehre, ihn anzusagen zu dürfen, weil das persönliche Meinung einer der Vorbilder ist in Deutschland für den Spruch, selber denken macht schlau. Deswegen viel Spaß mit Per und den IMAP-Server auf Gott.
Dankeschön. Aber ich kann mit sowas ja immer gar nicht umgehen. So ein Quatsch. Ja, vor allem, weil ich de facto auch nur ganz viel Barrieren dann rechts und links abschaue und abgucke. Und hier auch ganz viel Timo Sirene natürlich drinsteckt, dem wir das in Wirklichkeit natürlich zu verdanken haben. Ich bin ja auch nur ein kleiner Anwender und mache nach, was andere programmiert haben. Viele tolle Dinge zu entdecken war der Titel von dem Vortrag heute, sind jetzt aber gar nicht so viele, wie man hier vielleicht entdecken kann. Das ist die inhaltliche Verbindung zu dem Vortrag sozusagen. Sondern ich habe euch 8, 9 schöne Themen mitgebracht aus DAFCOD 2.3, aber auch aus den letzten 1,5, 2 Jahren aus DAFCOD, also auch aus der 2.2er-Reihe noch. Weil wir halt immer wieder, wenn wir bei Kunden oder bei Projekten sind, feststellen, dass auch schöne und durchaus schon auch ältere abgehangene Sachen und Features einfach so nicht bekannt sind. Und die Leute dann immer ganz begeistert sind, wie schön und einfach das geht. Und darum habe ich euch einfach mal meine 8, 9 Lieblingsfeatures sozusagen zusammengestellt, von denen ich glaube, dass die Menschheit sie wissen könnte. DAFCOD 2.3, klar von Timo Sirenen, ein finnisches IMAP-Server-Produkt, was mittlerweile, glaube ich, 80% Anteil hat oder sowas. Also vor einem Jahr waren wir bei 78%, glaube ich. Man kann also sagen, 4/5 aller IMAP-Server weltweit laufen mit DAFCOD. Das finde ich immer ganz süß, wenn bei uns im Forum dann gesagt wird, wenn irgendwas mal nicht so funktioniert, wie User das erwarten, überall woanders funktioniert das. Muss man denken, so ja, das können jetzt eigentlich nur maximal 20% der IMAP-Systeme weltweit sein, aber vielleicht ist es auch eben das eine Office 365, was überall definiert, das weiß ich nicht. Aber im Endeffekt, ich bleibe dabei, Timo, und auch DAFCOD ist ein tolles Produkt und gibt auch viele schöne Sachen, die man, wo man wirklich auch mal ganz neu denken kann. Kurz zu uns, ja, wir machen irgendwie E-Mail in Berlin, nicht nur, wir haben unsere eigenen Provider, Mailbox.org und unsere eigenen, wir betreuen aber auch ganz viele Provider bei unseren Kunden und kommen dadurch ganz gut rum und das ist immer ganz schön. Links erzählt man immer was Neues für den Kunden und rechts nimmt man was Neues mit, was man selber gelernt hat. Das ist irgendwann so ein selbsterfüllender Prozess, der ganz spannend ist und dadurch bringen wir dann immer viele schöne Ideen mit und können eine Woche später beim Kunden das erzählen, was wir selber erst 5 Tage vorher gelernt haben. Das kommt dann immer wahnsinnig gut an und man selber freut sich auch irgendwo, weil man nie auslernt. Das ist ganz praktisch, lebenslanges Lernen. Ja, und so weiter und so fort. Und genau, wer mehr wissen will, draußen am Stand, darum geht es jetzt hier nicht. Thema Nummer 1, und das ist eins meiner Lieblingsfeatures, das jetzt gar nicht mal so neu ist. Das gibt es aber jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren, Januar vor 2 Jahren. Sharding auf dem Direktor. Ich habe früher auch schon mal so Vorträge hier gehalten, habe ich das Partitionieren genannt. Also wenn man die IMAP-Backends in verschiedene Gruppen aufteilt. Gruppe 1 hat irgendwie 300.000 User, Gruppe 2 hat 300.000 User, Gruppe 3. Das ist auch das, was Cyrus ja immer den Mörder-Cluster nannte. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass man das Sharding nennt. Und das ist im Prinzip nichts anderes. Wir haben 2 Systeme im DAFCOD, mit denen wir User verteilen können, also so Proxy-Systeme vor den eigentlichen Backends. Das eine ist der DAFCOD-Direktor. Das haben wir hier auch schon mal vorgestellt. Der hat die Aufgabe, dass ein Nutzer mit seiner Kennung immer auf dem gleichen Backend landet. Wenn er nicht eingeloggt ist, dann sucht er sich einen aus, der gerade entspannt und wenig zu tun hat oder der einfach von der Gewichtung wie ein Load Balancer wenig Abfragen bislang hat und was vertragen kann. Aber wenn es eine weitere Verbindung von diesem Nutzer gibt mit derselben Login-Kennung, dann wird die immer zu demselben Backend durchgeschaltet. Das ist das, was ein normaler Load Balancer eben nicht kann, weil der kann zwar auf die Source-IP-Adresse gucken, derselbe Webbrowser kommt immer zum selben Webserver, habe ich Caching-Effekte, aber ich habe ja hier nicht die Source-IP-Adresse, die identisch ist, denn ich habe ja Nutzer auf dem iPhone. Ich habe einen Nutzer auf dem Linux-Rechner hier im WLAN, ich habe den vielleicht noch zu Hause. Der kommt ja von ganz vielen verschiedenen IP-Adressen und ich brauche natürlich das Layer 7-Wissen, um ihn zum selben Backend durchzuschalten. Und damit brauche ich nicht nur einen normalen Load Balancer, sondern einer, der eben IMAP spricht. Und das ist das DAFCOD-Direktor-System. Das ist für Caching-Effekte ganz nett, haben wir hier vor 2, 3 Jahren schon mal vorgestellt. Das ist für die Leute, die Object-Storage machen. Also die ihre Daten zum Beispiel in einer Amazon Cloud oder im CEF oder bei Azure oder sowas als Objekte irgendwie speichern. Die großen Carrier machen das, das macht viel Spaß. Die das nicht mal im Dateisystem machen, ist das wahnsinnig wichtig, weil so ein Backend diese Daten auscheckt und ein paar Minuten auch asynchron hält. Und wenn der Nutzer auf mehreren Backends gleichzeitig wäre, dann hätten die dann Split Brain und dann wird das nicht funktionieren. Der DAVCode-Direktor ist aber eben auch nett für Caching-Effekte oder wenn die Replikation zwischen zwei Maschinen mal ein bisschen Delay hat, dass der Nutzer dann trotzdem immer auf denselben Backends ist und nicht plötzlich links im Mail-Client einen anderen Stand sieht, als er den mit ein paar Sekunden Verspätung rechts sehen würde. Okay. Und dann haben wir das alte DAVCode-Proxy-System, habe ich gerade letzte Woche wieder bei einem Kunden gefunden und war ganz irritiert, dass sie das noch benutzen und darum habe ich auch beschlossen, das hier heute mal mitzubringen. Da habe ich einfach für jeden Nutzer in der Datenbank ein Host-Attribut und dann gehen eben 10.000 Nutzer auf den ersten Knoten und 10.000 Nutzer auf den zweiten Knoten. Das hat in dem Sinne mit Failover, Load-Balancing gar nichts zu tun, weil wenn der Knoten weg ist, dann ist eben die Hälfte oder ein Drittel aller User tot. Ja, kann halt sein. Das ist einfach nur Lastverteilung, ne, dass ich die Leute einfach auf ein Backend mache. Am Ende ist das eigentlich nichts anderes, als wenn ich zwei oder drei Provider in einem betreibe, nämlich den Provider 1 mit 10.000 Usern und den Provider 2 mit 10.000 Usern, bloß nach außen halt alle unter demselben IMAP-Hostnamen. Und dann teile ich das intern auf. Perdition ist so der bekannteste Vertreter außerhalb von DAVCode. Manche setzen ihn auch ein, der fragt das vom LDAP ab und dann teilt er die Leute eben zu. Benutzen Provider oder auch so mittlere Provider eben zum Beispiel auch, um Privat- und Geschäftskunden zu trennen. Unis haben das teilweise, um Wissenschaft, also Angestellte und Mitarbeiter von den Studenten ein bisschen zu trennen, weil sie dann doch irgendwas unterschiedlich im Backend haben wollen. Und ja, damit kann ich halt partitionieren oder eben schaden und in die Breite skalieren, aber habe eigentlich mit meiner Verfügbarkeit ja nichts gewonnen, weil jeder Nutzer hat dort ein fixes Backend und das muss eben verfügbar sein. Das typische Setup, was wir eben haben, um Verfügbarkeit und Scale-Out irgendwie zu erreichen, ist eben, dass man das beides kombiniert und das wird halt ein bisschen nervig. Ich habe natürlich erstmal den Proxy-Server, der guckt, ist das Nutzer von der Gruppe A oder von der Gruppe 1, von der Gruppe 2 oder Gruppe 3? Und damit das jetzt da nicht ein einzelner Rechner ist, der ausfallen kann, bringe ich dann eben dort einen Load-Balancer vor Direktoren, die dann eben dafür sorgen, dass dieser Nutzer eben auf einem der Backends der Gruppe 1, der Gruppe 2 oder der Gruppe 3 irgendwie liegt. Das kann man machen, aber man kann sich vorstellen, ne, Internet, ich habe einen Load-Balancer vor den Proxy-Servern, dann kommt wieder ein Load-Balancer, dann habe ich die Direktoren. Die Direktoren balancen sich die Backends dann irgendwie selber. Das ist natürlich irgendwie, bis der Nutzer hinten ankommt, ist er dreimal durch DAVCode oder eben durch Perdition durchgelaufen und das ist halt irgendwie nervig. Und vor allem ziehe ich das zweimal über den Load-Balancer. Und wer das kennt, manche wollen ja immer noch mit NAT Load balancen. Da kommt so mancher Load-Balancer dann immer in Schwierigkeiten, wenn eine interne Verbindung ankommt und wieder nach intern soll. Je nach Hersteller habt ihr da ein paar Geräte, die können das schlichtweg gar nicht. Und dann wird es immer ganz, ganz eklig, sowas hinzutricksen. Was wir jetzt eben seit 2 Jahren haben, ist, dass wir das alles in einem Rutsch können. Und zwar sogar innerhalb ein und derselben DAVCode-Instanz. Klar, ich kann natürlich auch einen Rechner machen und 2 Instanzen draufbauen. Das macht aber keinen Spaß. Also, altes Setup, nochmal, ja, Load-Balancer, die Proxys, die gucken in der Datenbank nach, wo liegt denn der Nutzer? Ah, der liegt in der Gruppe 1 oder in der Gruppe 2 oder in der Gruppe 3. Und dann ging das eben auf einen der beiden oder einen der drei Direktoren, damit der dann wieder eins der Backends irgendwie aussucht. Nervig. Das Bild sieht heutzutage eigentlich so aus. Und ich liebe dieses Loch in der Mitte, denn was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen. Und was nicht kaputt gehen kann, ist nicht mein Problem. Ich habe oben die Direktoren, die aus den User-Daten eben rauskriegen, schon dieses Mail-Host-Attribut. Ja, das ist ein Host der Gruppe 1 oder eben die Chart-Nummer 1 in dem Fall. Nicht dieser spezielle Host, sondern einfach eine Nummer oder eine Kennung. Und dann sage ich den Direktoren, ja, du hast jetzt 6 Backends. 2 gehören zur Gruppe 1, 2 gehören zur Gruppe 2, 2 zur Gruppe 3. Und dann kann sich der Direktor selber raussuchen, okay, ich muss jetzt eins der beiden Backends nehmen. Ah, der ist ja schon eingeloggt seit einer Viertelstunde von einer anderen IP-Adresse. iPhone ist immer da. Dann prima, schalte ich den zum selben Backend durch. Also das, was unten die, was waren sie, blau, die blauen Direktoren vorher gemacht haben, machen jetzt einfach meine Proxy-Direktoren gleich mit. Und das ist einfach total entspannt. Das funktioniert auch relativ trivial. Ich definiere in den Direktoren, wer das schon mal gemacht hat, sowieso eine Liste meiner Mail-Backends, damit die wissen, wen es dort hinten gibt. Und dann kann man die so ein bisschen wie IP-Tables so ein bisschen steuern oder gewichten und so weiter. Das will ich jetzt heute hier nicht erzählen, das hatten wir letztes oder vorletztes Jahr hier schon mal. Aber da gebe ich dann einfach jedem Backend hinten eine Kennung mit. Ist das der Chart 1, Chart 2, Chart 3? Das können ja auch 5, 6, 7 Maschinen sein, die zur selben Chartnummer gehören. Und dann kann ich die wirklich balancen. Ich habe einen größeren Kunden, der ist 30 Millionen Boxen, ist ein bisschen größer. Die haben dann halt 2 Rechenzentrumstandorte und dann gucken die natürlich erstmal, ist der User ne, zu den ersten 15 Millionen am Standort 1 oder die anderen 15 Millionen am Standort 2 und dann im Standort müssen wir natürlich dann auch ganz viel in die Breite skalieren und da ist sowas natürlich einfach geil. Ne, weil ich natürlich total unabhängig bin von allen Strukturen. Ich kann alles kreuz und quer balancen. Der muss erstmal irgendwo auf einem der Direktoren an beiden Standorten rauskommen. Und dann kümmern die sich schon darum, dass das alles irgendwie zum richtigen Backend verteilt wird. Was ich jetzt in den Nutzerdaten speichere, ist natürlich die Information, ist der Shard Gruppe 1 oder ist der Shard Gruppe 2 oder 3 oder 4. Das heißt, ich habe natürlich eigentlich wieder so das Setup, ich betreibe mehrere Provider unter einem Namen. Und das ist natürlich auch ein geiles Feature, kommen wir gleich noch dazu. Technisch, wenn man das jetzt per Hand irgendwie einträgt, wenn ich neue Hosts angebe, muss ich denen natürlich die Chartnummer sagen, aber wer das kennt und per Hand administriert, man kann ja die Gewichtung ändern. Hier setzen wir zum Beispiel die 31 mal auf die Gewichtung 50 statt 100, also bauen ein paar Verbindungen ab, um den vielleicht mal rauszunehmen oder sowas. Oder man konfiguriert die um, dann reicht es in Dovecot immer, wenn ich nur noch mit den IP-Adressen oder den Namen arbeite und muss nicht jedes Mal @chart irgendwas angeben, weil das weiß Dovecot ja, zu welcher Gruppe er gehört. Bloß wenn man sie neu einführt, muss man die halt einmal taggen. Darum sind das sogenannte Chart-Tags. Das ist halt insofern, User-Authentifizierung, die muss mir jetzt natürlich neuerdings noch sagen, wie, wo kriege ich raus, wo der Nutzer ist. Das heißt, aus der normalen Authentifizierung, wo ich ja sonst auch Passwort verifiziere, Usergruppe verifiziere, den Speicherpfad irgendwie mehr raushole, muss ich jetzt natürlich noch sagen, zu welcher Chartgruppe gehört er. Und da lesen wir hier aus dem LDAP zum Beispiel einfach das Attribut aus und lesen das in Director Tag ein. Also aus dem LDAP fragen wir das Attribut IMAP Chart ab und packen das in Director Tag. Und da steht dann halt zum Beispiel 1, 2 oder 3 drin. Beziehungsweise was man hier sieht, und darum habe ich das Beispiel extra so gelassen, ich weise das Chart zu und setze hinter das Chart nur die Nummer aus dem LDAP. Das heißt, ich schreibe ins LDAP gar nicht Chart 1 rein, ich schreibe nur 1 rein. Denn was ich nicht mache, kann ich nicht falsch machen. Nachher hat jemand einen Tippfehler und schreibt Chart statt Chart und schon funktioniert es nicht mehr, weil der irgendwo ins Nirvana gebalanced wird. Also ich nehme nur einen Integer-Wert und eine Zahl und für unsere Sichtbarkeit habe ich das Wort Chart draus gemacht. Das ist dann tatsächlich das, was hier als Chart steht. Kann ich auch bla nennen, kann ich auch nur die Zahl machen, aber Zahlen an IP-Adressen wie Zahlen ranzuhängen, ist halt immer so ein bisschen unübersichtlich, darum würde ich empfehlen, einfach noch das Wort dazwischen zu machen. Ne? Und das ist natürlich die normale LDAP-Voodoo-Magic, die ich bei Dovecot bei der Authentifizierung benutzen kann, indem ich einfach sagen kann, ich nehme das LDAP-Attribut als Platzhalter, setze ich das ein und dann ist das Director-Tag eben gleich Chart 1, Chart 2, Chart 3. Wenn man das neu einführt und man hat da vielleicht noch irgendwie 50.000 oder 100.000 User oder so eine Uni hat ja locker auch mal irgendwie 35 Objekte da irgendwie rumzufliegen, das kann ja schnell passieren, dann haben die vielleicht das Attribut nicht, kann ich natürlich mühsam auch alles nachpflegen bei den alten Leuten. Irgendwie 50.000 LDAP-Writes dauern auch so ein bisschen, mit Geschmackssache. Hier Dovecot-Syntax, wenn es nicht gesetzt ist, dann setze ich den Default-Wert 1. Das heißt, alle meine User gehören schlagartig auch ohne gesetztes Attribut im Zweifelsfall immer der Dummy-Gruppe 1 an und dann schlagen sie immer auf dem Backend der Chart-Gruppe 1 auf. Das heißt, wenn ich irgendwie mal einen Fehler mache, irgendwie eine das Attribut nicht da ist oder irgendwie sowas, dann schlagen sie erstmal darauf und kriegen im dümmsten Fall dann natürlich auch ein Access Denied, aber sie versacken nicht irgendwo mit einem Timeout oder sowas irgendwie im Nirvana. Ja, das ist das, wie man das macht. Und ja, die Quintessenz ist dann halt genau das alte Verhalten von vorher. Ich habe aber jetzt bloß nur noch eine Frontend-Ebene mit den Direktoren und dann habe ich beliebig viele Backends mit Backend-Gruppen, mit Chart-Gruppen hinten raus, mit denen ich die beliebig abfrühstücken kann. Das ist ganz geil, auch für kleine Setups. Wenn Sie jetzt das konsequent auf allen Maschinen eben in die User-Filter, in die Passwort-Filter und übrigens auch in diese Iterate-Query mit einpflegen auf den Backends, dann kann sich der Nutzer am falschen Backend auch nicht mehr anmelden. Möchte ich dringend empfehlen, habe ich mal falsch gemacht, macht dann nämlich Ärger. Wenn man die irgendwie falsch routet oder das falsch gemacht hat, dann landet er auf dem falschen Backend, da gibt es keine Daten, dann kriegt er eine leere Mailbox und dann kriegt er einen Herzinfarkt. Ne? Also auch aus haftungsrechtlichen Gründen, die Juristen unter uns kennen ja so, Haftung bei Gefährdung von Leib und Leben und so weiter ist nicht unbeschränkt, also ist nicht einfach so auszuschließen auf leichte Fahrlässigkeit und so. Also würde ich empfehlen und hat auch Vorteile, ihr wollt ja nachher auf dem einzelnen Backend einfach mal eine Userliste generieren, ne? Dieses DAV-ADM-User-Sternchen, was mir eine Liste aller User auf dem Backend generiert, das sind dann auch nur noch die 15.000 pro Backend, die tatsächlich auf diese Chartnummer gehören, wenn man es einfach als Suchfilter pro Knoten dann mit einbindet. Ne? Und dann kann da auch nicht so einfach was schief gehen. Ja? Das ist insofern auch wichtig, wenn ihr hinten raus eine Replikation benutzt. Das ist das, was wir machen. Ich habe immer 2er-Pärchen mit diesem Replikationsprotokoll um das es hier heute leider nicht geht. Aber dann braucht der DAFCOD ja eine Liste aller seine User, die er mit seinem Buddy irgendwie abgleichen möchte. Und das sollen ja nicht alle Nutzer sein, sondern nur die, die zu dieser Schadgruppe gehören. Darum ganz wichtiger Tipp, hinten dann eine hostspezifische Config machen und das immer limitieren auf die Schadgruppe, zu der dieser Knoten gehört. Anwendungsbeispiele, auch wenn man jetzt nicht gerade zufällig irgendwie 15 Millionen User irgendwie zu verarzten hat, habe ich jetzt auch nicht täglich, dann Testcluster, das ist echt mein Lieblingsfall. Ja, ich mache irgendwo einfach einen Chart 0, der muss ja meinetwegen noch nicht mal replizieren, irgendeine virtuelle Maschine kann ja wirklich, also ich glaube, unsere hat einen halben Gigramm und einen Kern oder sowas, die bedient ja keinen, aber in dem Moment, wo ich mir irgendwie einen Dummy-User einrichte und dem auf Chartgruppe 0 mache, landet der da. Also ich muss gar nicht irgendwie tunneln oder proxy. Also ich kann da die Config rumspielen und gucken, wie sie wirkt. Und mit dem Login lande ich automatisch auf dem dann händisch gemanagten Backend-Knoten oder auf dem Testcluster. De facto ist es, obwohl ich ganz normal von außen über unsere Infrastruktur reingehe. Ich kann sogar bei den Webmailer einfach reingehen und lande trotzdem auf dem Backend. Ich brauche gar kein Test-Szenario extra dafür aufbauen. Ich kann die einfach dorthin routen. Ja, so benutzen wir das zum Beispiel. Ja, genauso auch natürlich, wenn ich jetzt Friendly-User-Tests mache, neue Config, anderes Setup, irgendwie sowas, dann baue ich mir einfach eine neue Schadgruppe 3 auf, ziehe natürlich die vorhandenen Daten hin, weil sonst sehen sie eine leere Inbox und kriegen Herzinfarkt, und das ist bei VIP-Kunden dann auch doof. Ziehe die natürlich intern einmal um und dann schalte ich die rauf und kann dann sagen, gut, das ist jetzt im DAFCOD 2.3, ja, die neue Version. Oder wir haben dort Features aktiviert, wo wir selber mal ein bisschen gucken wollen, wie die funktionieren. Und dann kann ich die so ganz selektiv einfach auf andere Backends packen, wenn ich das von vornherein einmal so vorbereitet habe. Ja. Migrationen, dafür benutze ich die ständig, das ist total entspannend. Wenn ich irgendwie ein Altsystem habe, vielleicht auch ein Altsystem, was der alte Provider gemacht hat, eine Firma sagt, ja, waren immer die da draußen, wir wollen das jetzt reinholen, zu uns nach drinnen, oder sehr viel auch, es wurde wahnsinnig viele Provider haben sich in den letzten Jahren gegenseitig aufgekauft, habt ihr teilweise auch so ein bisschen mitbekommen, die Namen stehen noch, aber die Besitzer sind teilweise gar nicht mehr in Deutschland und so. Und dann muss das alles gemerged, umgebaut oder auseinanderdividiert werden, weil die haben nur die Hälfte von dem Provider gekauft und die Privatkunden bleiben bei uns, die Business und so weiter und so fort. Ganz eklig. Gerade wenn das fremde Systeme sind, die nicht unter meiner Kontrolle sind, aber eben irgendwie 300.000 User haben, ich muss ja da irgendwie damit dealen und die umziehen. Und man zieht ja auch nicht 300.000 User auf einem Schlag um. Also es gibt ja nicht einen Zeitpunkt X, wo ich sage, ah, 5 Minuten Downtime, dann habe ich jetzt hier 20 Terra Daten migriert. Das klappt irgendwie nicht. Also noch nicht mal mit DSL 100 habe ich gelernt. Also, dann mache ich einfach Folgendes. Ich packe den Direktor auf das neue Rechenzentrum davor, mache alle User mit 100% auf den alten Shard-Cluster, definiere den alten Provider einfach als Shard 1, meinetwegen sogar mit Default-Wert, weil die User kommen ja vielleicht auch noch aus dieser für mich gar nicht zugänglichen alten Datenbank, darum ist mir dieser Default-Wert dann auch einfach wichtig. Die haben da nichts gesetzt. Und dann klemme ich mich erstmal im DNS davor und proxige alles darüber. Mit dem Erfolg, dass ich ab sofort 100% Man in the Middle bin und alles wieder nach draußen an den alten Standort zum Beispiel gebe. Oder eben, so haben wir es auch gemacht, an Google. Ja, Leute, die von Gmail weg wollen. Man kann da nicht anrufen und sagen, dump mir mal die Daten, bitte mail ihr Format raus. Das machen die irgendwie nicht. Und dann ist es ganz geil, weil dann ist man einfach davor. Und dann kann ich natürlich im Hintergrund jeden Einzelnen über verschiedenste Wege einfach umziehen. Und sobald ich den reingeholt habe und die Daten migriert habe, ändere ich einfach seinen Chart-Tag. Oder DAFCOD kann ja auch mehrere Authentifizierungsquellen machen. Dann hole ich den in meine interne Datenbank rein, setze da den Chart-Tag 2 und ab dem nächsten Login landet er auf dem neuen Chart-Cluster. Und so kann ich dann auch wirklich hunderttausende User one by one umziehen, jeden Tag 1000 Stück am Anfang. Und wenn ich 10.000 User habe und keiner hat geschrien, dann kann ich auch jeden Tag 10.000 umziehen. Also man sollte ja immer so vorsichtig mal anfangen, bevor die Hotline sauer auf einen wird. Und das ist ein total entspannter Weg, das zu machen, weil so ein Big Bang-Umzug und gucken, ob es dann geht. Und dann kann man auch gucken, klappt das mit der Last? Ich habe mal 50.000 Leute hier. Hat das überhaupt funktioniert, was wir berechnet haben? Oder müssen wir nochmal shoppen gehen, bevor alle da drauf sind und so? Ist echt schön, ja? Und ja, Direktor als Man in the Middle sozusagen. Der Workflow nochmal, gibt ein paar Wege, das zu machen, wer das haben will. Ich habe fertige Skripte, wer mich da anspricht, kann die gerne haben. Die kicken die dann automatisch auch raus. Aber de facto kann ich zum Beispiel den Nutzer einfach sperren, damit er keine Mails mehr drüben kriegt. Setze ihn zum Beispiel auf einen Chart 99, den es nicht gibt. Dann schmeiße ich den raus, ich kann ja alle Verbindungen kicken. Also der Direktor zum alten kann ja auch die Verbindung zum alten Provider kicken. Wenn er sich reconnecten sollte so schnell, passiert eigentlich nie, aber dann würde er nach Dev 0 gehen, Timeout, geht halt nicht. Ja, ich habe ihn erstmal ausgesperrt, dann kann ich ihn umziehen, dann sehe ich den Chart auf 1 oder auf 2 und wenn er dann in 10 Sekunden reconnectet, dann kommt er halt rein und alles hat funktioniert. Ja, und wenn es irgendwie nicht funktioniert hat, ändere ich den Chart zurück auf die 1, auf das alte und nichts ist passiert. Ja, also so kriegt man das ganz entspannt irgendwie hin. Wenn ich jetzt so verschiedene Backends habe, und das kann ja wie gesagt auch sein, dass ich gar nicht so groß bin, sondern dass ich einfach mit Testservern spielen möchte oder die Next Generation von der Softwareversion aufbauen möchte oder eben die Herren Professoren oder Angestellte anders behandeln möchte, kann ja einfach sein, dass ich das hinten aufbaue. Oder dass ich mir einen mit SSDs baue, die anderen kriegen SATA oder sowas. Man sitzt an der Quelle und muss das ja nutzen. Dann hat man natürlich das Problem, dass man plötzlich anfängt, ja, jetzt habe ich jetzt 10 verschiedene Backends, die kennen alle gar nicht mehr alle User. Und dann geht das Dilemma natürlich los, ständig die Arbeit auf jedem Backend einzeln irgendwie zu machen. Nein, denn ich kann ganz einfach auf dem Direktor nicht nur POP3, IMAP, LMTP und ManageC verteilen. Also alles, was der kriegt, tunnelt der ja raus. Übrigens, das wissen auch viele nicht, LMTP auch. Meine Mail-Relays stellen an den Direktor zu. Und der muss doch gucken, wo das raus muss. Ich fange nicht an, den Transport-Maps in Postfix nachzubauen. Na? Und die Direktoren müssen das können, weil wenn User auf einem Knoten eingeloggt ist im Object Storage, muss auch eine neue Mail dort ankommen, damit es kein Split Brain gibt. Ne? Also die können das. Aber die können nicht nur das tunneln, sondern die können übrigens auch das DAV-ADM-Tool tunneln. Das ist ja dieses CLI, was mittlerweile alles kann in DAV-COD. Also ich kann damit Chief-Skripte und ACLs setzen und ich weiß nicht was, alles auf Command Line. Und der sagt einfach, hey, ich bin DAV-ADM auf dem Direktor, der User ist Shard B und Shard 2 und dort der Rechner B. Und dann wird das über das interne DAV-COD-Protokoll an den Knoten gegeben und er sagt, dann gib mir doch mal eine Folderliste, welche IMAP-Ordner der so hat oder was seine Quotas sind. Das heißt, ich gehe auf irgendeinen meiner Direktoren, führe irgendein Kommando für irgendeinen User auf und kriege das Ergebnis und muss gar nicht mehr gucken, wo denn, wie denn, was denn. Und das wiederum macht dann tatsächlich Spaß. Ja? Das ist natürlich insofern auch schön bei einer Quoteabfrage. Ja, wenn ich Systeme baue, das gibt es heute leider nicht mehr so richtig out of the box, da muss man ein bisschen kreativ werden. Aber dass meine Frontends natürlich wissen wollen, ist der User hinten over quote oder kann ich noch eine Mail annehmen? Da kann ich natürlich nicht 10 Backends irgendwie durchcallen, ob der da, da, da oder da ist, sondern da mache ich dann durch verschiedenste Protokolle einfach ein Query auf einen Direktor und dann soll der mir das sagen, wie sein Quota-Status eben ist und wie die Auslastung ist. Na, da wird sowas natürlich gerade, wenn man wirklich in die Breite geht, sehr wichtig, weil ich kann nach Trial and Error da natürlich nicht mehr weitermachen. Chief-Skripte, da ist mir das auch wieder mal so bewusst geworden. Wir haben Nagios-Nutzer auf jedem Rechner, auf jedem Shard gibt es einen Nutzer, der sich nur dort einloggen kann und wir testen von außen sämtliche Shard-Knoten durch mit IMAP-Verbindungen auf die Direktoren und die haben dann genau Nutzer, die per Definition auf einem der ganzen Backends rauskommen müssen, sodass wir relativ zentral gucken können, ob irgendein Backend gerade für diesen Testnutzer nicht erreichbar ist. Und die haben für Test-Mails auch Chief-Skripte und dann kann man ganz auch wunderbar mit einem kleinen Shell-Skript einfach auf dem Direktor neue Nagios-Nutzer provisionieren und denen über dieses AVADM-Sieve-Kommando eben zum Beispiel auch neue Sieve-Skripte, Mail-Forwardings reinspeisen. Und wenn man denen eine Testmail schickt, kann ich sofort als Admin auch sehen, jo, kommt bei mir an. Ne? Einmal per Shell-Skript eine Mail an sämtliche Nagios-Nutzer und dann muss ich auch alle 15 oder sowas als Redirect bei mir in der Inbox haben. Und das kann ich eben auch einfach auf dem Direktor machen mit, check mir mal das Sieve-Skript aus, modifiziere das Ganze und schiebe das Ganze wieder zurück. Ich muss da nicht anfangen, im Dateisystem auf dem Backend irgendwie rumzufuchteln. Ja? Auch IMAP-Folder, Special-Folder, Trash, Send und so weiter anlegen, kann ich alles zentral machen und abfragen. Das ist zum Beispiel so ein Ding, da kommen wir nachher noch vorbei. Wir können bei uns, wir haben Spam-Filter für User gebaut. Ich habe 12 Jahre lang erzählt, das ist scheiße und macht man nicht. Ich entschuldige mich, ich habe dem Druck der Straße irgendwann nachgegeben, habe gesagt, gut, meinetwegen, wer taggen will, soll halt taggen kriegen. Ich finde scheiße, aber bitte. Und dann können Sie halt auswählen, wenn ich jetzt eine Spam-Nachricht habe, in welchen Folder soll das? Man sollte ja meinen, alle nehmen den Folder Spam, aber das ist ja dann doch nicht so. Mindestens wenn man Finnen hat. Ich habe den finnischen Namen für Spam-Folder vergessen, aber er war länger. Also für die einen ist es ein Passwort, für die anderen ist es einfach nur der Drafts-Folder. wir hosten einen finnischen Provider, den haben wir von DAV-COD abbekommen. Und also Carsten hat das auch gesagt, wir müssen mal, also unser Spam-Filter, wenn wir da Stichproben nehmen, wir wissen nie, ob das Spam ist oder nicht. Weil finnischer Spam sieht auch nicht anders aus als normale E-Mail. Aber gut. wo waren wir stehen geblieben? Achso, und dann kann ich zum Beispiel einfach die Direktoren fragen, gib mir doch mal eine Liste aller Folder, die dieser Nutzer besitzt. Und dann kann ich mich im Webinterface, im Userinterface, dem eine Liste aller seiner Ordner als Dropdown zur Verfügung stellen. Und dann kann er sich das selber per Select machen. Sorgt natürlich dafür, dass er das nicht selber eintippt, falsch eintippt und dann Ticket aufmacht mit, warum funktioniert es nicht? Ja, weil ein Zielordner nicht existiert, das kann nicht funktionieren. Ne? Sondern er hat das aus dem Dropdown einfach ausgewählt. Und das ist eine Kombination aus so einem Direktoren, die das verteilen, und dem HTTP-Protokoll, zu dem wir gleich noch kommen. Ja? Helpdesk, das ist was, was wir noch bauen wollen. Das ist eine Idee, die gab es irgendwie erst vor 4, 6 Wochen mal bei uns. Gerade wenn man irgendwie auch vielleicht in der Uni ein studentisches Helpdesk hat oder beim Provider einfach ein Helpdesk, was halt nicht gleich identisch ist mit dem Admin-Team, wenn die mal den Quota-Status von einem Nutzer abfragen wollen oder dem Folder einrichten wollen oder wenn er sagt, ich habe eine Schleife gebaut, ich habe 500.000 Mails in der Inbox, könnt ihr die mal ablöschen? Ja, mein Outlook Express kann ja nicht über 2 Gig und so. Dann müssen die per Root rauf, um dann darf ADM-Kommandos zu machen. Ja? Also dann Mailbox-Status abfragen oder dann auch einfach Delete nach Suchfilter und so. Aber de facto brauche ich Root-Rechte auf einem Backend-System, auf den Terra von Daten liegen, wo man auch sagen muss, ich mag euch, ich vertraue euch, aber rein aus Prinzip, selbst der, also jeder Admin macht halt Fehler, ein falscher Tippfehler und man hat hier echt ein Problem. Also das ist auch eine ganz interessante Frage, schon mal versucht, 8 Terra Mail-Daten aus dem Backup wiederherzustellen, bevor die alle persönlich vor der Tür stehen. Und da haben wir jetzt gerade so die Idee, müssen wir mal ausprobieren, ob wir den nicht einfach einen Direktor mit reinstellen. Der ist von außen natürlich nicht angesprochen, der steht bei uns im Büro, aber der redet halt über das DAVCOD-Protokoll ins Rechenzentrum rein. Und dann können Sie da eine normale Shell-Konsole haben, ob mit Root oder ohne Root, ist ja dann wurscht. Und die tunnelt halt Kommandos einfach rein und sucht sich die Backends raus. Die wird natürlich produktiv nicht angesprochen von außen, aber sie ist Teil des Direktor-Rings, sie besitzt das Wissen, wo ein Nutzer ist. Und dann können wir da sagen, alle DAV-ADM-Tools zum Abfragen und Manipulieren von Foldern stehen euch zur Verfügung, liebes Helpdesk-Kollegium. Macht doch. Ne? Und dann könnt ihr auch mal gucken, ja, der ist Overquota, der hat die Inbox voll oder weiß der Geier was. Ne? Ja, das ist so. HTTP-API habe ich gerade schon mal angeteasert. Klingt auch ein bisschen speziell, aber zum Beispiel mit so einem Spam-Verwaltungs-Interface ist es auf einmal saugeil. Oder für ein User-Verwaltungs-Interface. Zeigt denen im Domain-Management, was die so haben, Postfächer, Webspace einrichten, die Quota-Auslastung mit an. Ja, woher soll der das wissen? Habe ich früher einen Provider gehabt, die hatten ein Master-Passwort, mit dem man in alle Inboxen reinkam und haben dann sich per IMAP immer schnell eingeloggt und den Quota-Status abgefragt, um ihn dann im Web-Interface anzuzeigen. Kann man machen, ist aber vielleicht doof, wenn es tatsächlich so ein Master-Passwort für ein paar viele Nutzer gibt. Und das dazu auf so einem komischen selbstprogrammierten Webinterface geht viel netter. Ich kann das komplette DAV-ADM-Protokoll per HTTP-API ansprechen. Und damit kann mein Verwaltungsinterface einfach nur die Frage rausgeben, ey, Quota von Klaus Müller, was ist denn los? Das heißt, ich kann das einfach live fragen. Ich brauche gar keine SSH-Zugangsdaten, ich brauche keine Root-Rechte. Das Ganze ist gesichert durch ein DAV-ADM-Passwort. Und ansonsten, ich bin aber nicht ganz fit, was die verschiedenen SOAP, REST, Schnick, Schnack, Schnuck APIs, dazu gibt es unsere Programmierer, kann ich zum Beispiel gerade eben Quote als bestes Beispiel anzeigen. Oder eben zum Beispiel auch diese IMAP-Folder, hatte ich ja schon gesagt. Ja? Aber vielleicht auch, dass man dem Helpdesk irgendwie so ein Portal baut, was so die 8 wichtigsten Statussachen von einem Nutzer einfach mal zusammenbaut. Wenn er sagt, ich kann mich nicht einloggen, na, dann haben wir auch nicht, aber wäre vielleicht ganz praktisch. Dann kann man einfach mal gucken, ob man gleich so ein Dashboard macht und sagt, ja, wenn ich 2 Millionen Mails in Inbox hätte, könnte ich mich auch nicht einloggen. Es gibt immer Nutzer, die schaffen das. Ja? Aber auch sowas wie Thief-Responder. Ja, als wir damals unseren Thief-Responder ins Verwaltungsinterface integriert hatten, gab es sowas noch nicht. Das heißt, man braucht das IMAP-Passwort, man muss sich einloggen, dann haben wir Manage Thief in PHP nachprogrammiert, damit er dieses Skript auscheckt und setzt und so weiter. Ja, heute kann ich über einen HTTP-Call mir eben dieses Thief-Skript auschecken, modifizieren, wieder reinsetzen, auf aktiv schalten und so weiter und so fort, umbenennen, ist ja alles im DAV-ADM-Tool mit drin. Ja, und das ist natürlich auch was, wo man sagen muss, das fällt den Programmierern, die nicht Systemadministratoren sind, dann irgendwie auch netter und einfacher. Ja. Also eigentlich eine ganz geile Sache. Funktioniert relativ einfach. Ich muss einfach nur in der Master-Config, also dem DAV-Code, sagen, dass er eben ein HTTP-Listener für das DAV-ADM-Protokoll hat. Ich kann so ein DAV-ADM-Passwort setzen. Es gibt noch die Möglichkeit, so ein API-Key extra zu setzen, aber im Endeffekt ist es total Banane. Hier in Anlehnung an das wahnsinnig tolle Seaside-Residenzhotel Chemnitz, das Passwort des heutigen Tages. Ich wurde schon so oft gefragt, wo denn hier jetzt eigentlich die Seaside ist in Chemnitz. Aber ich kann nur sagen, vom 15. sieht man es. Auf jeden Fall setze ich das einfach an. Dann muss ich natürlich Username und Passwort um die Base64 kodiert machen, weil das so ein HTTP-Auth-String ist. Darum, Achtung, mein Tipp, falle ich wieder drauf rein und teste mir einen Wolf, bis ich kapiere, was ich falsch mache. Man darf natürlich nicht mit Carriage Return Line Feed da drin reingehen, weil das in die Base64 mit reingeht und dann stimmt es nicht. Ja, also bitte darauf achten, wenn man sich das selber zurechtbastelt mit Echo-N und da drückt man ja den Zeilenvorschub und dann ändert sich auch hinten da das vorletzte Byte von diesem Base64-String. Und dann sende ich eigentlich in meiner Anfrage im HTTP-Protokoll so einen Authorization-String mit, also sprich so ein Login. Ne? Und dann lässt der DAV-ADM mich dann eben auch rein. Ja? Das ist die eine Möglichkeit, wie man das halt dann per Hand sich zusammenbauen muss, beziehungsweise wenn man mit Curl das machen kann, dank an Carsten, der das irgendwo rausklamüsert hat, ich kann dem auch einfach sagen, lieber Curl, authentifiziere dich selber und dann baut der sich sein Base 64 zusammen und baut den String und dann ist es tatsächlich auch für Leute wie mich einfach und trivial machbar möglich. Aber ansonsten muss man sich das halt irgendwie rauskopieren. Ja? Und wer das will und mit seinem DarfGod mal ausprobiert, wie gesagt, richtiges Passwort hier eben vorausgesetzt natürlich, kann ich mir zum Beispiel meine komplette Hilfe rausdumpen zu allen DarfADM-Kommandos. Ihr werdet relativ schnell sehen, das ist genau identisch zu dem, was ich mit DarfADM-Helper irgendwie zu sehen kriege, bloß in einem anderen Format. Und dann dumpt er halt seine eigene Mainpage sozusagen raus. Und als kleines Zitat aus dem Ganzen, zum Beispiel so ein Quota-Get. Das sind die Parameter, die ich auch mit DarfADM-Quota-Get sehe. Ne? Minus A, alle User, true, false, ja, nein. Oder minus U, welcher Nutzer soll das denn sein, wenn ich jetzt die Quote abfragen will. Also wenn man das DarfADM in der Shell mal daneben liegt, sieht man, dass das genau das gleiche ist. Und dann kann man das eben auch per HTTP-Abfrage, zum Beispiel mit Curl oder eben eingebettet irgendwo anders machen. Ja? Das ist ein bisschen tricky, zumindest wie gesagt, meine Welt ist es nicht. Ich tue mich da mal schwer und schreie nach Hilfe bei meinen Leuten. Aber mein Spickzettel hier, ja, dann habe ich hier in eckigen Klammern halt in dem Fall jetzt die Auflistung, die Anzahl der Nachrichten aus der Inbox. Ja, wie viele Nachrichten gibt es denn hier gerade für den Nutzertest Example.org? Und wenn ich das abfeuere, dann würde ich halt einfach die Zahl zurückkriegen, genau wie wenn ich DarfADM-Mailbox-Status auf der Konsole irgendwie angebe. Ich persönlich, ich oute mich, ich habe da jetzt nie ganz verstanden, warum hier lauter geschweifte Klammern sind und da lauter doppelte eckige Klammern. Das ist wahrscheinlich für euch HTTP-Programmierer total trivial und sinnfrei. Ich habe es nicht verstanden. Aber muss ich ja auch nicht. Ist ja schön. Man muss nur wissen. Okay, anderes Thema und da sind wir jetzt wirklich bei DarfGod 2.3. Eine kleine neue Heldentat, die da Stefan Bosch gemacht hat. Das ist der Typ, der auch das Managed-Sieve-Protokoll mal gemacht hat. Manche wundern sich immer noch, warum ist Managed-Sieve immer als Pigeonhole separat paketiert und so weiter und so fort. Ganz einfach, weil es mal nicht original DarfGod war, sondern der Stefan Bosch in den Niederlanden hat das mal begonnen zu programmieren. Mittlerweile arbeitet er, habe ich hier schon mal erzählt, auch unter dem Segel von DarfGod mit, gehört also quasi zum Team oder fester Freier oder freier Fester oder was auch immer. Und der hat dann dieses tolle Managed-Sieve immer und das Sieve-Plugin übernommen in der Pflege. Und der hat in den DarfGod 2.3 jetzt Burl-Support. Klingt wie nach der letzten Party, aber ist ein schon länger existierendes Feature, was bislang noch keiner kann, zumindest keiner, den ich kenne. Nämlich, dass der DarfGod ab sofort auch einen Submission-Dämon hat. Submission, Port 587, ist das, was wir sonst im Postfix haben. Nicht der SMTP-Port, sondern der normale SMTP-Port mit dem SMTP-Protokoll. Aber zwangsweise durch die Konfiguration nur mit SSL enforced und nur mit User-Authentifizierung erlaubt. Das ist so dieser Port 587, den die Provider idealerweise alle anbieten sollen, damit die Nutzer dort ihre authentifizierten Mails abkippen aus dem Outlook und Thunderbird, damit wir Port 25 Netzsperren und so weiter haben können oder umgehen können, je nachdem, wie man es sieht. Das ist der Submission-Port. Am Ende ist es reines SMTP, ja, bloß eben mit diesen zwei Vorbedingungen verschlüsselt und authentifiziert, sodass Spammer dort keinen Spam abkippen können. Ja. Und insofern ist das eigentlich nicht nur logisch, weil wenn ich aus Sicht eines Mail-Clients habe, das ist mein Provider, der macht POP3 IMAP Mail, gehört Submission eigentlich total in die DarfGod-Liga rein. Das ist total schizophren, dass das nicht Bestandteil von, oder Managed-Sieve ja, alle vier Protokolle. Ja. Das müsste natürlich ein und dieselbe Software machen. Und das hat der Stefan Bosch sich eben mal angeschaut und hat das gemacht. Und das ist insofern natürlich auch nochmal total lecker, weil ich ja sowieso im Postfix irgendwo einen kleinen Core von DarfGod ohne POP3-Map-Ports, aber mit dem Out-Modul laufen lasse, weil der in aller Regel für mich ja die Authentifizierung gegen LDAP, SQL oder sonst irgendwas macht, also das Sassel. Manche nehmen noch Cyrus, aber eigentlich macht das ja sowieso der DarfGod-Kern und dann ist DarfGod sowieso auf dem SMTP-Server und dann kann das doch gleich selber machen. Achso, halt, wir brauchen, Entschuldigung. Ist ja hier für unseren Hauptsponsor Netflix.
Dann brauche ich also keinen Postfix-Server mehr neben dem DarfGod-Server.
Nie, denn es ist kein vollwertiger MTA. Ich habe diese Frage vorausgesehen. Dachte ich auch die ersten 10 Minuten, aber es stimmt nicht. Nein, bis man einen richtigen vollwertigen MTA, das Scheduling, Queuing, auch über ein paar Millionen Mails kann, das ist natürlich plötzlich viel Aufwand. Nee, ist es nicht. Das ist in Wirklichkeit ein SMTP-Proxy. Und zwar kann man sich das so vorstellen wie den SMTP-Proxy-Filter, den der Postfix ja auch hat, wo der Postfix vorm Amavis einfach sitzt und dann sofort durchtunnelt. Ja, so sitzt der DarfGod vor dem Postfix und tunnelt dann sofort durch. Macht aber eben die Authentifizierung. sodass ich dahinter jetzt einen stinknormalen Postfix-Ex im QML, was auch immer, setzen kann, der sich um die User-Authentifizierung zum Beispiel keinen Kopf mehr machen muss. Und dann einfach sagt, kommt aus meinen Networks, Mail darf durch. Ja? Aber das Queuing und wo wird die Mail hingespeichert, das findet erst alles auf dem MTA dahinter statt. Das ist nur ein Layer 7-Proxy. Ja? Sonst wäre es auch tatsächlich mehr als nur ein paar Zeilen Code, fürchte ich.
Ja. Kann ich mit dem Submission-Server auch irgendwas machen, wie ich habe eine Einschränkung auf die Quell-E-Mail-Adresse, weil ich hinterher vielleicht ja noch DKIM-Signing machen möchte und ich möchte, dass Benutzer 1 von Domain 1...
Nein. Ich erzähle gleich, warum wir das machen. Das kann aber alles ja noch der Postfix-Center machen, denn ob die Mail dann angenommen wird oder nicht, das kann ja der Postfix noch entscheiden, indem er sagt, na, ich spiele nicht mit. Ich mache ohne Prüfung
und ja, da haben wir ja die Authentifikation oder den Bezug zum Benutzer dann schon verloren. Zwischen der E-Mail-Adresse und dem Benutzer.
Gute Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob und wie das an dem Postfix durchgetunnelt wird. Muss ich gerade passen.
Also ich habe keinen Aus zumindest in der Doku gesehen.
Ich weiß nicht, ob er das nach hinten durchgeht. Ja, kann sein. Sage ich gleich noch was dazu. Erstmal, kommen wir erstmal zu den Vorteilen, ja, warum wir das haben wollen. Ja, die Vorteile ist nämlich Punkt 1, dass ich das einfach vom DAF-Code mitbenutzen kann und gerade in kleineren Setups, wo ich sagen kann, die brauchen eigentlich nur einen Rechner oder zwei Rechner als Clusterpärchen, ne, dann habe ich das im DAF-Code erstmal mit drin und habe es alles halt aus einer Hand. Ich habe einen Vorteil, es gibt momentan so ein Anti-Abuse-Shield, was DAF-Code kommerziell lizenziert, beziehungsweise es gibt so ein GitHub-Projekt daraus, WeakForceD, was so Login-Daten aus dem gesamten Netzwerk sammelt, auch aus dem Webmailer und so weiter und dann eben einen sehr guten Überblick einem verschaffen kann, was so passiert. Und dann habe ich das eben, weil DAF-Code das unterstützt, auch gleich mit drin. Und ich habe auch den Vorteil, dass der DAF-Code eben Penalties vergibt. Also wenn ich wenig wie beim SSH-Login falsche Passwörter habe, dann verzögert er die Antworten immer mehr für diese IP-Adresse, die da anscheinend Brute-Force-Attacken macht. Und sowas hatte Postfix bislang nicht. Und das hätte der DAF-Code halt implizit mit drin, weil das für POP3 MAP ja auch schon alles macht. Ne? Der Vorteil, habe ich gar nicht reingeschrieben, der eigentliche Grund, ich habe irgendwann einen Satz gelöscht, ist nämlich das Burl. Ich habe gar nicht erklärt, was Burl ist, sorry. Burl bedeutet nämlich eine SMTP-Protokoll-Extension, dass die Mail, die ich verschicke, von dem Submission-Server gleich in die Sandbox kopiert wird. Per IMAP oder DAF-Code intern. Das heißt, das, was wir normalerweise haben, die Mail wurde verschickt, 20 Megabyte, mühsam auf dem Handynetz da rausgetunnelt. Ne? Und dann kommt mein beliebter Tunnel bei Fulda, dann bricht die Verbindung zusammen und dann sagt er, ja, konnte ich nicht im Send-Ordner speichern. Ja? Wo die Leute auch sagen, gut, Datentarif, wir haben jetzt seit einer Woche den ersten Full-Flat-Tarif der Telekom, aber prinzipiell, gerade für Mobile-Devices ist natürlich schon ein Unterschied, muss ich das zweimal irgendwie hochschieben, gerade auch im Ausland, oder muss ich eigentlich die Datenmengen nur einmal hochschieben und dann soll der das doch in den Send-Ordner speichern. Und DAF-Code kann das halt. Das heißt, er wird automatisch eben ein Copy-on-Send sozusagen machen in den entsprechend definierten Send-Folder. Der Mail-Client muss das natürlich unterstützen, muss auch sagen, hier, für die Mail jetzt bitte mal Burl da rein. Und dann muss das nicht zweimal verschicken. Und das ist natürlich, wenn man Breitband zu Hause ist, jetzt nicht so die Killer-Applikation, ist aber mobil irgendwie hier drauf, natürlich schon dann irgendwie ganz sexy. Ja, und die meisten Nutzer verstehen es ja eh nicht. Ja, wenn die das IMAP-Send-Copy nicht machen können, rufen die an und sagen, ich konnte die Mail nicht verschicken, obwohl die per SMTP natürlich schon lange draußen ist. Also ist ja eigentlich auch gar nicht mal so doof, da dem erwarteten Verhalten eines Nutzers irgendwie entgegenzukommen, dass das tatsächlich einfach nur ein einzelner Vorgang ist. Ja, es unterstützt nur Troita. Ich muss gestehen, diesen Mail-Client kenne ich nicht. Gibt es ja Troita-Fans, die mir das zeigen können? Gut, ist ein Liebhaberstück. Wer macht nächstes Jahr einen Vortrag zu Troita? Okay, kommt aber vielleicht noch. Irgendwie muss man anfangen, ist ein Henne-Ei-Problem, klar, ohne Support, keine Unterstützung und andersrum. Und wie hat Stefan Bosch dann so schön geschrieben, ja, das Huhn ist da, jetzt warten wir auf das Ei. Insofern, K9-Mail und solche Konsorten sind ja da durchaus agil und ich rechne davon, dass das jetzt in den nächsten Monaten dann auch mal kommt. So, jetzt kamst du mit deinem Negativ, was? Nee, was war das? Jetzt habe ich es vergessen.
Ja, es war nicht unbedingt negativ, aber es war die Frage, ob ich natürlich noch das Benutzer-Mapping habe, wenn ich den Submission vom DAF-Card verwende, wenn ich zum Beispiel DKIM-Signing möchte.
Genau, da habe ich schon gesagt, das weiß ich nicht, müssen wir uns mal angucken. Aber es ist auch so, dass Stefan Bosch auch selber sagt, das ist jetzt ganz frisch drin, das ist rudimentär, es gibt noch ganz viele Features, die man nochmal erfinden müsste. Er hat jetzt erstmal nur das Huhn in die Welt gesetzt und dann kommen jetzt noch viele tolle Hähne oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, da ist damit zu rechnen, dass es dann eben auch noch weitere Features irgendwie geben wird, um vielleicht auch Mappings machen zu können, oder weiß es nicht. Also insofern, das ist nicht das Ende, sondern das ist jetzt gerade seit 4 Wochen draußen die erste Version, die man eben auch dann benutzen kann. Und dann ja, darf Gott Mailingliste Features loswerden. Ja, oder direkt an Stefan mailen. Gut, Statistik ist auch neu in DAFCOD 2.3. Bislang konnte man ja schon so rudimentäre Statistiken irgendwie rausziehen. Das gibt es nicht mehr. Achtung an alle, die das benutzen. Das war so Mail-Plugin gleich Stats. Einige haben das vielleicht benutzt. Wer das macht, bitte Upgrade-Readme lesen. Das wird nämlich alles umbenannt in Old-Stats, damit das noch irgendwie weiter funktionieren kann, wer das haben will. Und das neue Statistikmodul funktioniert komplett anders. Und wer das sonst zu beherzt drauf wirft, hat erstmal sonst ein stillgelegtes System. Und zwar werden sämtliche Logmeldungen von DAFCOD über das interne Statistikmodul gezogen. Also alles, was DAFCOD irgendwo auch im Debug-Modus protokolliert, läuft da quasi einfach durch Zähler oder durch eine Filter-Engine durch. So kann man sich das vorstellen. Und damit kann ich eigentlich alles überwachen, was dort passiert. Also auch vielleicht an IMAP-Aktivitäten, was der Nutzer macht, an Replikationssachen, an Login-Zeiten und so weiter und so fort. Und statt einfach nur mit, oh, ich habe 350 richtige und 220 falsche Logins in der letzten Stunde gehabt im Logfile. Und da habe ich eben so Filter, die definieren, was gezählt wird. Dann habe ich Tools wie DAF-ADM, Statsdump und so weiter, was mir das rauswirft. Ich kann natürlich gucken, dass ich das dann auch irgendwo in die weitere Big-Data-Verarbeitung und Graylog, weiß der Geier, Logstash oder sonst was, weiter reindrücke, um dann genauer zu gucken, was in meinem Netzwerk passiert. Spannend für mich, das ist so das, was mich produktiv dann auch als erstes interessiert, sind halt Logtimes. I.O. ist das große Problem auf IMAP-Servern, wenn sie ein bisschen größer sind. Performance, Performance, Performance im Dateisystem. Und das ist zum Beispiel dann schon mal ganz interessant. Bin ich tatsächlich im Schnitt über alle File-Logs, die irgendwelche Prozesse machen, noch performant genug? Oder habe ich in Wirklichkeit ein I.O.-Problem unten drunter, was zu 99% am Tag ja gar kein Problem ist, aber vielleicht morgens um 9.30 Uhr dann tatsächlich irgendwie ziemlich eklig werden kann oder für Lastsituationen sorgt, die ich mir anders nicht so direkt erkläre. Ja. Und als Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel kopiert von Timo von der Webseite, als eins, zwei von diesen Beispielen. Ja, ich setze halt einfach einen Filter, in dem ich halt einfach sagen kann, okay, wenn also hier irgendwie ein IMAP-Ordner selected worden ist, also das Kommando, und das ist eben als Ordner existiert, nicht irgendwie abgelehnt worden, dann mache ich einfach einen Statistik-Counter und erhöhe den um 1 an dieser Stelle. Ne? Also ich kann mir selber definieren, welche Events ich zählen möchte, und dann muss man sich natürlich überlegen, was interessiert mich denn hier überhaupt von dem Ganzen. Ja? Und das Schöne ist, da kann ich eben zum Beispiel dann auch sowas, wenn ich eine Mail speichere, zum Beispiel mit Saved, also im Send-Forwarder zum Beispiel, dann kann ich mir solche I.O.-Zeiten oder solche Wait-Log-Zeiten oder sowas eben auch mal ausgeben und kann dann gucken, okay, bin ich denn schnell genug über den ganzen Tag? Ne? Weil das kann ich dann nicht nur gefühlt irgendwie nachweisen, sondern tatsächlich mal reell anhand der Daten. Ja, noch ein schönes Feature, was der DAFCOD eigentlich auch schon länger kann, ist, dass ich C-Filter nämlich nicht nur beim Speichern von Mails machen kann. Normalerweise ist das ja eigentlich immer nur im LMTP-Server. Wenn der die Mail empfängt und die ist vom Chef, dann kommt sie in den Mülleimer und wenn da Spam drin steht, dann kommt sie nach Archiv und so weiter. Das war eigentlich immer nur so ein klassisches LMTP-Plugin, weil was soll ich mit C bei POP3 IMAP und Konsorten, passiert ja nichts. Das ist mittlerweile anders, weil Mails kommen ja nicht nur per LMTP rein, die kommen auch per IMAP rein. Sendfolder, klar, oder Drag and Drop, er hat es verschoben. Die Mail zum Beispiel in den Spam-Folder verschoben. Und dann rufen sie mal an mit, ich dachte, ich kann die damit markieren zum Lernen. Dann hat man früher mal gesagt, nee, wie soll denn das funktionieren, bitteschön. Und man muss ja sagen, doch, es funktioniert. Ja, der Nutzer hat zwar nicht gewusst, wie, aber er hat es vorausgesehen. Irgendwann ist die Welt soweit. Ich kann nämlich auch in Abhängigkeit vom Foldernamen bestimmte verschiedene Sieve-Skripte ausführen, wenn da bestimmte Aktionen drin stattfinden. Es gibt ein Plugin IMAP Sieve. Das ist der kleine Bruder vom Sieve, der braucht den also auch. Ne, und dann kann der das eben triggern sozusagen und ausführen. Zum Beispiel bei verschobenen Mails. Ja, zum Beispiel zum Filtertraining. Hier ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte, ja, indem ich zum Beispiel natürlich hier das Sieve, IMAP Sieve mit einbinde und dann sage, okay, immer wenn in den Foldernamen Spam eine Mail kopiert worden ist, ja, Profis unter uns wissen ja, es gibt ja kein Verschieben bei IMAP, es gibt nur Copy und Delete. Wenn eine Mail kopiert worden ist in Spam-Folder, dann führe ich zum Beispiel ein globales Spam-Filter-Skript aus. Und wenn Sie in den wenn sie rausgeschoben worden ist, irgendwie müsste da After drin stehen. Jetzt finde ich es gerade selber nicht. Achso, Start Before, Causes Copy. Achso, From Spam raus, ja, nicht als Ziel, sondern raus verschoben worden ist, weil sie falsch trainiert worden ist, also wieder entfernt wird, dann müsste ich sie natürlich auch wieder entlernen, also als Hem lernen. Ne? Der Nutzer verschiebt ja auch aus Versehen mal was da rein, was da nicht reingehört. Und dann führe ich eben diese globalen Sieve-Skripte aus und habe dafür aber zum Beispiel auch extra die Extension, dass ich das an Programme pipen darf aus Sieve. Das ist eine Extension, dass ich das aufrufen darf, weil irgendwie muss ich es ja in meinen Spamfilter reinkriegen. Ja? Und dann habe ich hier zum einen halt das Skript LearnSpam und das parallele Skript LearnHam, was dann einfach zum Beispiel diese Mail an den AirSpam-Client, an den AirSpam-C piped. Und dann sollte er das doch bitte in seine Datenbank als gut oder böse übernehmen. Wer jetzt sich fragt, hä, AirSpam-D, was ist denn das? Der möge bitte um 17 Uhr in den Vortrag von dem Carsten gehen. Sehr, sehr spannend. Nichts gegen Amavis und Spam-Assassin. Ich habe es auch 20 Jahre lang geliebt. Aber die Zeit ist reif für eine neue Lösung. Ganz spannend. Und ich habe mit Carsten das heute Morgen noch mal kurz überlegt, wenn wir das richtig oder er das richtig überlegt hat, müssten wir darüber auch User individuell trainieren können, weil das wäre für mich die Voraussetzung, dass nicht einer was reinzieht und alle Nutzer kriegen global das dann als doofen Basefilter um die Ohren gehauen. Wenn wir da noch den Usernamen richtig mit übergeben, dann muss der das eigentlich abkönnen und dann kann sich jeder User seinen Filter so selber kaputt trainieren, wie er will. Hauptsache diskutiert mit mir anschließend nicht drüber, aber nicht, dass ein User global irgendwie alle beeinträchtigt und das ist dann schon ganz schön. Und dann, finde ich, kann man das auch anbieten. Ja, sonst wäre das mit mir nicht zu machen. Ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht fällt euch da auch noch irgendwas Schönes ein, was man damit machen kann. Mails hochverschicken, hochschieben und irgendwelche Aktionen ausführen. Lasst euch was einfallen. Ich kann ja auch alles, was in Ordner-Ticker geschoben wird, dann zum Beispiel mit Pipe direkt ans OTS weiterreichen oder sowas als Ticketsystem. Wäre auch schon ein Anwendungsfall oder ich weiß nicht was. Ja, oder so ein Ordner No-Support und alle Mails, die man reinschickt, kriegen so einen Autoresponder. Tut mir leid, Sie haben da keinen Supportvertrag oder sowas. Ich habe gar keine Backup. Irgendwie sowas. FTS, Volltextsuche. Muss ich vorweg sagen, bevor ich zu früh freut, das ist leider ein kostenpflichtiges Feature. Das ist nicht Community umsonst. Ich finde es aber trotzdem sehr sexy. Ich sage auch nachher nochmal, dass man es mittlerweile sogar bezahlbar kaufen kann. Und möchte es aber trotzdem einmal kurz vorstellen. Weil, ja gut, zur Not landet eben auch mal Geld bei den Leuten, die das hier immer fantastisch programmiert haben. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ja, Timo und seine 15 Leute müssen auch irgendwie mal bezahlt werden. Insofern habe ich da gar kein Problem damit. Das Problem, was ich aber habe, ist, und das habe ich IO und performancemäßig tatsächlich, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen und die User haben einfach den Anspruch, ich komme von Google zu euch, ihr seid ein toller Maildienst, ja, ich will Volltextsuche über meine 10 GB Maildaten haben, warum dauert denn das hier so lang? Ja, ich suche das. Bei Google ging das auch schnell. Das war tatsächlich etwas, das habe ich auch sehr mühsam gelernt, dass dieser Anspruch, diese Idee existiert, das könne innerhalb von Sekunden gehen. Und warum Unterordner? Ja, Schlagwortindizierung und Volltextsuche sind doch viel schöner. Und das dauert natürlich ewig. Und das ist auch klar, wenn ich einen Rechner habe, der 40 Kerne hat und ich habe da irgendwie 10.000 User drauf und da starten irgendwie mehr als 40 User eine Volltextsuche, die 60 Sekunden dauert. Also selbst wenn ich die um Geduld bitte, wenn ich 80 User habe, die eine Volltextsuche starten wollen, habe ich schon ein Problem, weil das geht gar nicht mehr. So viele CPUs habe ich gar nicht. Ja, und das, also das skaliert ja überhaupt so gar nicht. Ja, und das ist vor allem nicht steuerbar. Was ist denn, wenn 200 User das machen? Ich meine, dann ist mein Cluster tot und ich bin offline mit dem Mail-System quasi für alle. Ne? Also wir haben da tatsächlich echt, bis ich das gelernt habe, echt Performance-Probleme damals auch gehabt. Und was macht man dann? Leuten sagen, ja, aber bei uns kann man nicht suchen. Das brauchte keine Feldforschung, keine Nutzerbefragung und Anlehnung an den vorigen Vortrag, um zu wissen, dass das nicht gut ist. Also, dann haben wir angefangen, das damals auch mit Lucene und Solr zu bauen. Das sind ja so diese beiden großen Suchengines, die es da so gibt. Das hat aber irgendwie nie so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht lag es an mir. Ich habe es aber auch von anderen gehört, dass das echt nicht gut funktioniert, weil DarfCod Sachen anders macht als Solr, das so braucht. Auf jeden Fall hatte ich immer ständig kaputte Indizes. Und dann habe ich mich noch mit Timo unterhalten. Er meinte, warte mal ab kurz, ich mache gerade kurz selber was. Das mag ich an Timo. Das ist scheiße. Okay, ich komme in 4 Wochen, habe ich besser gemacht. Und dann schreibt er das von Grund auf neu, kommt nach 4 Wochen und es ist besser. Das habe ich schon so oft erlebt, dass ich sagen muss, Timo, dafür habe ich dich auch lieb. Ja, die bringen einfach eine eigene Volltextsuche mit. Ja, kann ja nicht so schwer sein, mal über irgendwie 30 Tera Volltextsuche zu programmieren, so für so einen Mail-Server. Und das ist eben jetzt ein kommerzielles Plugin, aber tatsächlich out of the box, paar Parameter, läuft. Ja, sage ich nachher was dazu. Das sind diese FTS-Pakete, da muss man dann noch eine kleine Config reinschmeißen, wer sowas schon mal aufgesetzt hat. Es gibt ja so Stop-Word-Listen, damit ich und, da, der, die, das nicht indiziere und Platz verschwende. Also so ein bisschen Gedanken, oder es gibt einfach zum Runterladen aus dem Apache-Projekt fertige Stop-Word-Listen, die auch einfach das Volumen brutal minimieren, ja, weil einfach 30% vom Text nicht mehr indiziert werden müssen, weil sie eh sinnfrei sind. Gut, man kann nicht nach und suchen, aber... Ja. Und dann fängt er automatisch an, neue Mails zu indizieren. Achtung, bis man den Bestand durch hat, glüht natürlich die CPU auch mal in der Woche. Das kann man auch ein bisschen off-peak verlagern und vormachen, beziehungsweise mittlerweile ist es so, es gibt einen Index-Worker, der nimmt die Requests an und arbeitet die dann mit der Anzahl der maximal definierten Workern ab. Also wenn ich sage, hier, ich habe einen schönen Rechner, der hat irgendwie 30, 40 Kerne, dann kann ich sagen, okay, da gibt es 4 oder 6 Worker, dann dauert das 2 Wochen und 6 davon, also im Prinzip 6 Kerne permanent, sind mit Indizieren beschäftigt und dann fräst er sich da halt durch. Na, und dann ist das schön gepuffert und zieht mir nicht das ganze System in die Knie. Wie wenn die User direkt suchen würden. Na, dann macht das der IMAP-Prozess, davon habe ich Tausende, das ist natürlich tödlich. Ja. Ich habe natürlich auch wieder mal meine DAV-ADM-Kommandos, Index, Rescan und so weiter, um Ihnen auch mal zu sagen, vielleicht wenn das mal eine Zeit lang abgeschaltet war und sind viele Mails reingegangen, die nie im Index gelandet sind, dann kann ich nochmal anweisen, eine Volltextindizierung auf dem Postfach zu machen. Inkrementell, insofern durchaus machbar und dann geht er da durch. Ich habe dann im Dateisystem einfach von dem Home neben den Maildaten, neben dem Sieve-Ordner einen dritten Ordner, der heißt dann zum Beispiel FTS. Und da drin sind die ganzen Datenbanken von der Volltextsuche. Ich brauche also keinen Lucene-Cluster, ich brauche nicht einen Load-Balancer, ich brauche nicht 5, 8 andere Maschinen, sondern es ist einfach der IMAP-Server selber hat im Dateisystem beim Nutzer nochmal einen Index mit drin liegen. Also auch so vom Overhead total entspannt, nichts, was separate Maschinen sind, kaputt gehen kann. Es gibt noch ein paar lustige Shell-Skripte, ist irgendwo im DAVCode-Wiki auch erklärt, dass einfach alle Attachments durch so ein Skript durchpiped und dann guckt das, was ist das für eine Endung und dann kennt ihr die ganzen GNU-Tools, PDF to Text oder Word-Dokumente to Text, ja, weil man an die beiden schon eingebunden hat und der extrahiert einfach ASCII-mäßig alles an Text raus, was da drin ist, Layout ist ja wurscht und diesen ASCII-Text macht er mit in die Volltextsuche, dann wird die Volltextsuche auch sagen, ja, das Wörtchen so und so war in der Mail mit drin. Dass das im PDF ist, weiß DAVCode nicht, aber er präsentiert mir ja die Mail und dann habe ich tatsächlich Volltextsuche über alle Attachments, geil. Ja, bloß Bilderkennung geht noch nicht. Nur Timo sagen, das ist scheiße ohne Bilderkennung. Facebook hat es auch. Sagt er, gut, mache ich selber. Okay. Ja, und das Schöne ist, am Anfang habe ich so ein bisschen Schiss, ja, glüht mir da die Platte voll und so, aber wenn man den Stopwords das macht, wenn man auch die Sprachmodule installiert, also das ist viel so allgemeines Tuning, das findet man in den Apache-Projekten genauso dokumentiert, allgemeines Wissen. Ich habe mal geguckt, bei uns ist das so im Schnitt 5%. Ja, liegt ein bisschen darauf an, wie unterschiedlich die Mails sind, die man kriegt. Wenn man nur Nagios-Meldungen kriegt, dann ist das irgendwann 1%. Wenn man tatsächlich viele verschiedene Mails kriegt, ist das so 15% oder kommt drauf an. Aber es ist tatsächlich vom Speicherverbrauch bezahlbar. Ich habe nicht komplett doppelte Datenhaltung oder sowas. Ja? Aber ich habe tatsächlich eine Suche in, naja, fast Echtzeit. Hier oben eine Suche über ein gar nicht mal so großes Postfach, muss ich sagen. Das ist nicht mein Hauptpostfach. Ich weiß gar nicht, glaube ich, nur ein Gig oder sowas, nicht so die Welt. Mit irgendeinem Pattern, was er sowieso nicht findet. 32 Sekunden. Ja, auf dem System, wenn ich jetzt alle User rausschmeißen würde, dann wäre ich vielleicht auch schneller. Könnte ich, ist aber doof. Wenn ich aber morgens um 9.30 Uhr suche und nicht abends um 22 Uhr beim Vortrag schreibe, wären es vielleicht auch 45 Sekunden gewesen, weil natürlich das Maschinchen auch mehr zu tun hat. Insofern, das ist schon so, dass der Nutzer im Webinterface sagt, die Suche ist kaputt, ich breche ab. Ne? Und dann kriegt man Haue. Wenn ich jetzt einfach mal, das Postfach ist natürlich schon indiziert gewesen, ich habe das nur zum Testen hier abgeschaltet. Ja, wenn ich jetzt den durchaus bereits vorhandenen Index benutze, 4 Sekunden. Ja, und das finde ich tatsächlich noch ein bisschen lang, muss ich nochmal nachgucken. Aber indem ich einfach nur sage, benutze bitte die FTS-Plugins und gehe auf den vorhandenen Index.
War das bei Cyrus nicht auch schon so, dass dann Index macht und dass man mit Mailbury schön drüber suchen kann?
Nicht, dass ich wüsste. Also Cyrus hatte ja immer schon Index über die Mails. Und da kann ich vielleicht auch die Metadaten von an oder sowas suchen, aber keinen Volltext von den Bodies. Das wäre jetzt das erste Mal, dass ich das mitkriege, dass Cyrus das konnte. Es sei denn, es gibt irgendwie ein Cyrus-Urgestein, das sagt, doch, doch. Aber ich muss ja gestehen, ich habe nie Cyrus gemacht. Aber das ist, aber eine Volltextsuche auf dem Body ist ja was anderes als diese Metadaten wie Absender und Empfänger. Insofern glaube ich nicht. Ja? Guck mal, ja, ist scheiße, programmier mal schnell was, kommst in 4 Wochen wieder, genau.
Volltextsuche ist verfügbar in Roundcube und?
Das ist in Ox, Open Exchange, aber auch anderen, also auch Horde, Webmailer oder andere. Die bieten das halt an, schon immer, dass man auch über das IMAP-Protokoll den Server suchen lassen kann. Das ist ein IMAP-Kommando. Lieber Server, such du bitte für mich. Und das benutzen die Webmailer eigentlich alle, weil die besitzen ja nicht den Gig-Data irgendwie im PHP-Memory. Ne? Thunderbird, du suchst lokal. Hier ist es eigentlich besser fast, er wird es zum Server hochgeben, ne? Aber die Webmailer können das nicht. Und dann starten den IMAP-Prozess, der mir eben 40 Sekunden lang mit 100% CPU-Zeit alles liest. Ja, das sieht man dann schon in der Prozessliste. Und die benutzen ja auch nur das IMAP-Kommando in Zukunft, aber ich bin halt schneller. Insofern ist das kein Feature der Webmailer, dass die das besonders können. Das kann dann quasi jeder. Okay, mit Blick auf die Uhr. Willkommenskultur. Auch kleine Werbung, gibt es eine Seite dafür, Wiki, kann ich sehr empfehlen, dass ich beim ersten Login eines Nutzers, also quasi dann, wenn ein MKDir auf das Home-Verzeichnis macht, so ungefähr, ein Shell-Skript ausführt. Und das ist insofern ganz geil, als dass ich da zum Beispiel einfach Onboarding-Magic für einen Kunden irgendwie machen kann. Ja, also wir nutzen das zum Beispiel, um Trash-Send und so weiter anzulegen. Das heißt, wenn der Thunderbird und der Outlook sich zum ersten Mal verbindet, dann sind die schon da. Und dann kommt er nicht auf die Idee, den Spam-Folder in Finnish anzulegen, sondern benutzt Spam oder Trash. Kennt er ja, ne? Die denken sich nur dann lokalisierte Namen aus, wenn sie nichts finden. Aber dadurch ist das da. Es gab auch Plugins wie Autocreate und so. Aber dann habe ich immer enforced, dass die da sind. Dann konnte der Nutzer die nicht löschen. Ich will ihm aber die Möglichkeit haben zu sagen, nee, ich lösche die, die stören mich, ich brauche die nicht. Und dann sind sie bei den weiteren Logins, werden sie ja nicht mehr angelegt. Welcome-Script, ja. Oder wir machen so Begrüßungs- und Onboarding-Mails, Hinweise zum Support, wie funktioniert ein Ticketsystem, wie kann man bezahlen und so. Relativ einfach, ich richte den Service Welcome ein, ich habe irgendein Shell-Skript, das kann also machen, was ich will und dann wird das einfach aufgerufen. Ja, 2, 3, ich wäre noch vorsichtig mit dem produktiven Einsatz, habe ich auch noch nicht, weil die Erfahrung der letzten Monate hat dann doch auch gezeigt, vieles neu, neuer Zweig, kann man im kleinen Kreis machen, aber ich möchte mir da ungern eilegen und dann irgendwie gelünscht werden und so weiter. Insofern, ich beobachte das tatsächlich produktiv noch, bevor ich mich daran traue, ne? So Software ist erst dann gut, wenn es schon 3 Bugfixes gab, dann ist das Schlimmste draußen oder so. Ansonsten gibt es eben fertige Pakete, aber zum Beispiel auch schon im Build-Service oder dort. Also wer das einfach mal runterladen will, unproblematisch, kommt da sehr einfach ran und muss nicht selber compilen. Upgrade README beachten auf jeden Fall. Es ist nicht einfach überinstallierbar. Ich habe ein paar neue Default-Werte, die tun nicht so viel. Ich muss mich, wenn ich das Statistikmodul hatte, eben darum kümmern, dass das aus der Config richtig rausgeht. Ich habe auf jeden Fall ein paar Änderungen, was SSL und Diffie-Hellman-Verfahren angeht. Bitte auf jeden Fall nachlesen, bevor man das rüberwirft. Und ganz interessant, es ist auch ein Punkt, der mich gestört hat. Bislang war es so, dass Hosts, die aus Login-Trusted Networks kamen, also die nicht SSL enforcen mussten wie ein Webmailer, dass die dann automatisch auch keine Penalties gekriegt haben, also dass da eben kein Brute-Force-Schutz dann auch drin war über den Webmailer. Muss eigentlich der Webmailer machen, aber gibt ja Situationen, wo man sagt, der kann das nicht und darf Gott verzichtet drauf, weil er aus dem Trusted Network kommt. Das ist jetzt nicht mehr automatisch der Fall. Das heißt übrigens auch, dass euer Roundtube oder so plötzlich gegen Penalties laufen könnte und wenn Nutzer Passwörter ausprobiert, legt es euren kompletten Webmailer für die anderen Nutzer gleich mit lahm, ne, weil ja die IP-Adresse dann runtergefrottelt wird. Insofern auch da bitte README lesen, gibt es einen einfachen Trick, wie man das umgeht. Und trotzdem erreicht, dass der befreit wird, aber man muss es jetzt eben händisch einstellen. Das ist vielleicht, glaube ich, der wichtigste Tipp dabei. Ja, diese kommerziellen Features an der Stelle, das ist vor allem halt die Volltextsuche, die vermutlich für euch interessant ist. Vielleicht auch dieses Anti-Abuse-Shield, aber da gibt es auch dieses freie WeakForceD. Object Storage ist nicht das Thema heute hier, aber grundsätzlich schon auch schön, muss ich sagen, funktioniert ganz gut. Wir haben einen Kunden, für den haben wir, weil wir den übernommen haben, die finden, das sind mal so 35 Terra Daten und kostet mich tatsächlich nur 2.300 Euro im Monat Object Storage Kosten bei Microsoft. Da waren die schon, bevor sie zu uns gekommen sind. Ich habe die da nicht reingebracht. Aber ich muss auch sagen, dass es tatsächlich so entspannt läuft, dass ich gerade keine Lust habe, die da raus zu migrieren. Das macht schon auch Spaß. Wer da ein bisschen, wer mal sagen wir über 8 Terra mal Daten hat, kann sich das durchaus mal angucken und dann spart man sogar Geld, dass man auch sagt, gut, dann kaufe ich mir eben vielleicht auch mal so eine Lizenz. Das Schöne ist, seit Januar, es hat mich Jahre Diskussion gekostet, kann man das auch ohne Ox Open Exchange App Suite lizenzieren. Bislang war es immer so, dass ich gesagt habe, du hast Roundtube? Nee, ganz oder gar nicht Prinzip. Und steht der Tropfen hüllt den Stein. Man kann jetzt für bescheidene Euronen pro Nutzer einfach auch die DAVCOD kommerzielle Version mit den Features, mit Support, mit Enterprise-Paketen und einer QA lizenzieren, wie man das für einen Virenkiller oder andere Sachen oder eine Groupware-Lösung sonst ja auch machen würde und ist dann nicht mehr gefangen im Ganzen oder gar nicht Prinzip. Das war harte Arbeit. Sodass das tatsächlich jetzt auch Features sind, die tatsächlich sehr entspannt für jeden zur Verfügung stehen. Gibt es natürlich auch Edu- und Academic-Preise und so eine Scherze. Insofern ist das schon machbar. Okay, in diesem Sinne aber war es das, was ich euch vorstellen wollte. Wir haben noch 10 Sekunden. Danke euch, dass keine Fragen jetzt in meiner Zeit mehr kommen. Einer reißt immer rein. Ich bin erst schuld.
Okay, check.
Gibt es ein Update von dem Postfix-Buch irgendwann mal?
Nächste Frage.
Okay, die Frage nehmen wir nicht an, die passt nicht zum Thema.
Frage an Radio Irwan. Antwort im Prinzip ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Bis dann.